ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Die Arbeit im Hamburger Hafen ist heute in weiten Teilen automatisiert. Wo früher Menschen Schiffe per Hand und Sackkarren entladen haben, werden heute Container zum Teil vollautomatisch von den Schiffen auf LKW und Bahn geladen. Es braucht also deutlich weniger Menschen im Hafen als früher.
Trotzdem werden Arbeitskräfte gebraucht, die flexibel verfügbar und entsprechend qualifiziert sind. Die werden über den GHB, den Gesamthafenbetrieb, den Firmen vermittelt. Je nachdem, wann welche Arbeit nachgefragt wird.
Wie funktioniert der GHB? Wie hat sich die Vermittlung von Hafenarbeitern in den vergangenen 75 Jahren verändert? Und was sind die Herausforderungen heute? Das wollen wir wissen und sind dazu in den Hamburger Hafen gefahren. Hier am Georgswerder Bogen 1 hat die Gesamthafenbetriebsgesellschaft ihren Sitz. Dies ist das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3692. Ich bin Dietrich Lehmann.
Und ich, Kerstin von Stürmer. Moin.
Sind Hamburg.
Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute reden wir über den Gesamthafenbetrieb im Hamburger Hafen. Ein Unternehmen, das viele nicht kennen, aber das enorm wichtig ist für den Betrieb des Hamburger Hafens. Geschäftsführer seit 2023 ist Martin Pieper. Herr Pieper, können Sie einem Laien erklären, was der Gesamthafenbetrieb im Hamburger Hafen ist und was er macht?
Ja, der Gesamthafenbetrieb ist ein Trägerunternehmen, was von Verdi getragen wird und dem Unternehmensverband. Der Gesamthafenbetrieb hat eine Besonderheit, eben die Kollegen und Kolleginnen haben dort ein doppeltes Beschäftigungsverhältnis, sind einmal bei der Gesamthafenbetriebsgesellschaft beschäftigt, aber für den Tag ihres Einsatzes sind sie Mitarbeiter bei unseren Kunden, das sind die großen Hafenbetriebe in Hamburg. Und der Gesamthafenbetrieb stellt für rund 900 Kollegen und Kolleginnen, stellt diese Mitarbeiter arbeitstäglich den großen Hafenbetrieben zur Verfügung.
In anderen Wirtschaftsbereichen würde man wahrscheinlich Leiharbeitsfirma sagen, aber ganz ist es das nicht bei Ihnen?
So, davon distanzieren wir uns, das sind wir definitiv nicht. Wir unterliegen nicht dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, sondern der Gesamthafenbetrieb ist in einem eigenen Bundesgesetz geregelt. Da haben wir gerade das Jubiläum gefeiert, ganz aktuell diesen Sommer, 75 Jahre Gesamthafenbetriebsgesetz. Und in dem Gesamthafenbetriebsgesetz und den daraus abgeleiteten Satzungen ist eben genau geregelt die Besonderheit eben dieses Geschäftsmodells und das ist eben auch ganz stark unterschiedlich zu sehen ist von Arbeitnehmerüberlassung.
Herr Pieper, wer sind Ihre Kunden? Wer von den Hafenunternehmen nutzt Ihre Mitarbeiter?
Also wir haben, wenn man eine Kundenliste betrachtet, haben wir rund 20 große Kunden. Das sind die großen Containerbetriebe, das sind die Laschbetriebe, das sind aber auch Massengutbetriebe, die wir in Hamburg haben. Und auch kleinere Betriebe. Wir sind inzwischen aber auch mit Kunden im Gespräch, die wir in der Vergangenheit verloren haben. Also wir haben uns ja sehr stark fokussiert auf Containerumschlag. Und in der Zwischenzeit haben wir die Strategie, dass wir sagen, wir wollen auch mehr wieder in die Randbereiche rein. Hamburg ist ein Universalhafen. Wir sind Gesamthafenbetrieb. Heißt im Klartext, wir wollen alle Kunden gerne an uns binden, die im Hamburger Hafen Umschlag betreiben.
Wozu braucht ein Hafen eine solche, ich nenne es mal Pufferlösung? Der Hafen arbeitet ja 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, fast 365 Tage im Jahr. Warum braucht man dann solche ausgleichenden Arbeitnehmer beschäftigt?
Also Hafen ist volatiles Geschäft per se. Also das ist ganz, ganz stark. Es hängt sehr, sehr stark logischerweise vom Welthandel ab, aber auch ganz konkret von Schiffsankünften. Und der Gesamthafenbetrieb ist aufgrund seiner Struktur in der Lage, eben Spitzenausgleich Leistungen in ganz, ganz hohem Niveau zu bringen, auch wenn die Schwankungen sehr, sehr stark sind. So, darüber hinaus haben wir natürlich eine Besonderheit, dass die Kollegen und Kolleginnen vom Gesamthafenbetrieb insbesondere dann auch immer verfügbar sind, wenn die Kollegen und Kolleginnen aus den Hafeneinzelbetrieben möglicherweise Abwesenheiten haben, urlaubsbedingt oder wenn wir Brückentage haben und dergleichen. Also wir sind der Betrieb, das Unternehmen, was Spitzenausgleich exzellent beherrscht.
Dann frage ich mich natürlich, wenn ich neu anfange im Hafen, warum sollte ich zum GHB gehen und warum gehe ich nicht direkt zur Hala, zur Eurogate und zu einem Unternehmen, wo ich weiß, da kann ich meinen Tag einigermaßen planen, meine Woche, mein Jahr. Warum soll ich dann zum GHB gehen, wo ich ja letztendlich nicht genau immer weiß, wo bin ich jetzt übernächste Woche?
Also wenn ich Vielfalt mag, so wenn ich Veränderungen mag, also wenn ich unterschiedliche Beschäftigungen mag, wenn ich unterschiedliche Kompetenzen mag, dann bin ich hier gut aufgehoben. Und wenn ich mit unseren Leuten spreche, dann ist es immer genau das. Ich liebe die Abwechslung. Ich möchte auf unterschiedliche Terminals arbeiten. Ich möchte nicht nur Container machen. Ich möchte unterschiedliche Geräte fahren. So, das ist die DNA unserer Leute.
Wenn Sie vor allen Dingen Spitzen abfedern, viele Schiffe kommen gerade an, Wochenende, die Hala hat vielleicht nicht genügend eigenes Personal und fordert bei Ihnen Menschen an, dann ist das gut, dann sind die Beschäftigten alle in Arbeit auch. Was machen Sie an den Tagen, wo die Unternehmen im Hafen schon mit ihrem eigenen Personal genug zu tun haben und sie gar nicht brauchen? Sitzen dann bei Ihnen die Beschäftigten nur rum und drehen Däumchen?
Also wir haben natürlich zwei Situationen dann. Die Beschäftigten haben natürlich auch freie Tage, so die sie natürlich dann an solchen Tagen, wo keine Beschäftigung da ist, in Anspruch nehmen können. Aber wir haben eine Besonderheit, den sogenannten Hafenfonds. Der Hafenfonds ist ein Vermögen, was letztendlich Garantielöhne auszahlt an Mitarbeiter, wenn keine Beschäftigung vorhanden ist. So, und da gibt es festgelegte Sätze. Und diese Gemeinsamkeit, eben Hafenfonds und Gesamthafenbetrieb, muss man auch immer in der Kombination betrachten. Und es funktioniert auch nur in der Gemeinsamkeit.
Der Hamburger Hafen, seit 836 Jahren funktioniert er deshalb so gut, weil Tausende von Arbeitern das Geschäft am Laufen halten. Schiffe be- und entladen, Säcke mit Waren aus aller Welt in die Speicher bringen oder später die Container auf die LKW stellen, fertig zum Abtransport. Im 19. Jahrhundert waren es vor allem die unständig beschäftigten Tagelöhner, die im Hafen anheuern. Ohne jeglichen sozialen Schutz ausgestattet, müssen sie nehmen, was angeboten wird. Und die Jobs waren mal vorhanden, dann mal wieder nicht. Der Bedarf an Arbeitskräften war extrem schwankend, je nachdem, wann die Schiffe in den Hafen kamen und was sie geladen hatten. Schwierige Bedingungen also für die Beschäftigten in Zeiten von Arbeitslosigkeit und Armut. Vermittelt wurde die Arbeit im Hafen damals vor allem von den Schankwirten. Am Ende des Arbeitstags, da zahlte der Wirt den Lohn aus. Und nur wer dann in der Kneipe noch Geld ließ, der bekam auch Arbeit für den nächsten Tag. Wir schreiben das Jahr 1896. Die Hafenarbeiter Hein Kurs und Dirk Schröder kommen nach ihrem Arbeitstag in die Hafenkneipe Seestern am Vorsetzen. Wirt Fiete Reimers zahlt den Lohn aus, der allerdings gleich wieder zurück in seine Kasse wandert.
Na, schon so früh an Land.
Tja, was sollen wir machen? War keine Arbeit mehr da.
Wie viele Stunden habt ihr denn gearbeitet? Gebt mal eure Arbeitszettel her. Ja. Also 9 Stunden. Ja, ist ja nicht viel.
Nee.
Na, wollen wir rechnen. 9 Stunden also. Die Stunde zu 34 Pfennig. Das sind 3 Mark und 6 Pfennig. Und dann die Abzüge für die Krankenkasse. Muss schon nochmal sein. Sind 14 Pfennig. Bleibt also, warte mal, 2 Mark und 92 Pfennig. Stimmt doch, ne?
Ist nix bei über, Fiete.
Aber für einen Grog langt das wohl noch ein. So ein steifer Grog, genau das Richtige bei dem Schmuddelwetter.
Was ich noch sagen wollte, Fiete, du hast doch wieder Arbeit für uns morgen.
Tja, das ist mal schlecht, Dirk. Aber auf dem Dalmankai, vielleicht. Wir können ja noch später überschnacken. Ihr seht ja, ich habe ja noch zu tun.
Auch und vor allem mit den Unternehmen im Hafen sind die Hafenarbeiter unzufrieden. Die Festsetzung des Lohns ist reine Willkür. Oft wird der Stundenlohn ohne Wissen der Arbeiter gekürzt.
10 Stunden heute, das macht also 3 Mark und 20 Pfennig. Und dennoch die Abzüge.
Das stimmt doch nicht, Fiete. 3 Mark 40, nicht 3,20. Ja. 10 mal 34 ist doch ganz einfach.
3 Mark 20, wenn ich euch das sage.
Wieso?
Tja, ihr kriegt von jetzt ab nur noch 32 Pfennig die Stunde.
32 bloß? Das kommt gar nicht in Frage.
Wir kriegen 3 Mark 40 und keinen Pfennig weniger.
Ja, Hanne!
Ja, was ist?
Lang mir doch mal den Brief von August Lüders und Sohn rüber. Ich komme mit Heine klar.
Ja. Wir können nichts dafür, Hein. Die Firma hat uns heute geschrieben. Kannst selbst lesen, da unten, der letzte Absatz.
Die schlechte Geschäftslage zwingt uns daher, die Löhne mit sofortiger Wirkung um 2 Pfennig herabzusetzen. Oh, schlechte Geschäftslage.
Das ist ja wohl nicht wahr. Gerade dem Lüders ist er noch nie so gut gegangen.
Alle Hafenbetriebe haben den Stundenlohn runtergesetzt. Nicht bloß Lüders.
Da waren sich die Herren also mal wieder einig.
Die meisten sind froh, überhaupt Arbeit zu haben. Zwar haben sich in Hamburg viele der Schauerleute, Ewa-Führer, Baggerführer, Speicherarbeiter und Schiffs- und Kesselreiniger schon 1891 zu einer Gewerkschaft zusammengeschlossen, dem Verband der Hafenarbeiter Deutschlands. Doch die Unternehmen lehnen es ab, mit denen zu verhandeln. Sie wollen die Löhne selbst festlegen. Jetzt im Herbst 1896 nehmen die Hafenarbeiter diese Kürzungen nicht mehr hin. Sie berufen eine Versammlung ein, in der über Streik entschieden werden soll. Gewerkschaftsführer Emil Timm.
Genossen, ich fasse nun unsere Forderungen zusammen. Erstens, wir verlangen bessere Bezahlung. Zweitens, wir verlangen höhere Zulagen für besonders schwere und für schmutzige Arbeit. Drittens, viele Genossen sind bei der Arbeitszuteilung auf das Wohlwollen der Schankwirte angewiesen. Schluss damit! Wir verlangen eine amtliche Arbeitsvermittlung. Die Unternehmer haben sich geweigert, unsere Forderungen auch nur anzuhören. Unsere Geduld ist zu Ende. Jetzt bleibt uns nur noch eins: der Streik. Genossen, wir stehen nicht allein. Die englischen Hafenarbeiter haben sich mit uns solidarisch erklärt.
Dank der angekündigten Unterstützung der englischen Hafenarbeiter gibt es in der Abstimmung eine Mehrheit für die Arbeitsniederlegung. Und so beginnt am 21. November 1896 der große Streik im Hamburger Hafen. Es werden keine Schiffe mehr be- und entladen, jeglicher Verkehr ruht. Eine harte Zeit für die Streikenden beginnt, denn aus der Streikkasse erhalten sie nur die Hälfte des üblichen, sowieso schon sehr niedrigen Lohns. 3 Wochen will man insgesamt streiken, inzwischen sind 1,5 Monate ins Land gegangen. In den meisten Arbeiterfamilien herrscht bittere Not, denn die englischen Gewerkschaften sind nicht mehr in der Lage, den Deutschen finanziell zu helfen. Schließlich halten sie durch, bis zum 7. Februar 1897. Dann brechen die Streikenden ab. Zu ernst ist die Lage in den Familien, das Elend zu groß. Doch der Ausstand hat Aufsehen erregt, international und auch in der Hamburger Politik. Zunächst bemüht sich der Hamburger Senat um bessere Arbeitsbedingungen. Erste amtliche Vermittlungsbüros entstehen. Die Arbeiter erhalten Jobs und Lohn jetzt dort und nicht mehr in den Hafenkneipen. Und schließlich erhöhen auch die Unternehmen die Löhne. So hat dieser große Streik langfristig doch noch Erfolg. Einige Jahre später, 1906, gründet sich der Hafenbetriebsverein e.V. Dort sind ab sofort die festen und auch die Hilfs- und Gelegenheitsarbeiter registriert. Und es gibt Mitgliedsunternehmen, diese verpflichten sich, nur Arbeiter mit Arbeitskarten und registrierte Gelegenheitsarbeiter zu beschäftigen. 1935 ordnet das Reichsarbeitsministerium die Gründung von Gesamthafenbetrieben an. In diesen Betrieben sollen alle unständigen Hafenarbeiter registriert und deren Verteilung zentral organisiert werden. Man will so die Kontrolle über alle Hafenarbeiter erhalten. Freie Gewerkschaften waren da schon nicht mehr vor Ort. Die hatte das NS-Regime bereits 1933 zerschlagen. Es ist die Zeit der Kriegswirtschaft im Hamburger Hafen. Im Juli 1943 gibt es 4.225 Hafenarbeiter in Einzelbetrieben und 5.155 Gesamthafenbetriebsarbeiter. Davon sind etwa die Hälfte Zwangsarbeiter. Auch Kriegsgefangene werden vom GHB eingesetzt. Sie arbeiten unter der Kontrolle von Wachmannschaften. 1950 wird der politische Rahmen für den modernen Gesamthafenbetrieb gesteckt. Bundespräsident Theodor Heuss unterzeichnet ein Hafenarbeitergesetz und wenig später, im Februar 1951, schließen die Arbeitsgemeinschaft Hamburger Hafenfachvereine und die Gewerkschaft ÖTV eine entsprechende Vereinbarung über die Schaffung eines besonderen Arbeitgebers für Hafenarbeiter in Hamburg. Die Grundlage für den heutigen GHB ist gelegt. Und so werden bis in die 80er Jahre hinein auch über das Radio Hafenarbeiter gesucht.
Und hier noch eine Mitteilung für unsere Hamburger Hörer. Im Hamburger Hafen werden morgen zusätzlich 1.000 Aushilfsarbeiter benötigt. Freie Hafenarbeiter mit Schichtnachweiskarte werden gebeten.
Welche Rolle der GHB heute spielt, wie es sich eigentlich arbeitet als Beschäftigter hier und wie der moderne GHB-Mitarbeiter heute qualifiziert wird, dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert. Wer sind eigentlich die Menschen, die der Gesamthafenbetrieb täglich in die Hafenbetriebe vermittelt? Ich habe Martin Rolfs getroffen. Er arbeitet seit mehr als 4 Jahrzehnten als Hafenarbeiter unter dem Dach des GHB. Praktisch seine ganze berufliche Karriere. Martin Rolfs, wie war eigentlich Ihr Einstieg damals?
Ja, ich bin von der Schule abgegangen nach einem missratenen Abitur und brauchte Geld. Und im Hamburger Hafen war eben sehr unkompliziert, schnelles Geld zu verdienen. Man musste sich morgens melden, in aller Herrgottsfrüh um 4:30. Da ging man dann in eine Einteilungsstelle, eine Außenstelle des GHB, eine angemietete Räumlichkeit, wo ein Einteiler saß, der hat dich nach deinem Ausweis gefragt, hat dann deinen Namen, Vornamen, Geburtsdatum auf eine Schichtkarte geschrieben, hat dich eigentlich nur gefragt, ob du Doppelschicht machen möchtest oder nur eine Schicht. Ich wollte eine Doppelschicht machen. Ja, vor der Tür standen 2 große Reisebusse auf 55 Plätze. Ja gut, ich bin in den hinteren Bus eingestiegen. Der fuhr dann los, ging 5, als er voll war. Und ich habe dann meinen Nebenmann gefragt, ob er wüsste, wo es dann hingeht. Kriegte nur zur Antwort, den Hafen. Und was haben wir da heute? Arbeit. Ja, und dann war im Reisebus selber noch jemand, der dann die ganzen Einteilungskarten hatte. Der saß hinten auf der Rückbank in der Mitte. Und der teilte dann nochmal die gesamte Busbelegschaft auf verschiedene Schuppen ein. Ich kam dann zum Unikai, damals Schuppen 73. Und wir sollten Zucker verladen, Zuckersäcke, aus Waggons. Ja, 4 Leute sollten 8 Waggons leer machen. Jeder Waggon hatte 25 Tonnen Zucker. Das sind 500 Sack pro Waggon. 2 Leute sind oben auf dem Waggon gewesen, haben die Säcke an die Tür rangezogen. Die anderen beiden Kollegen haben unten an der Tür die Säcke auf Paletten gepackt und dann gingen sie direkt ins Schiff. Ja, da ich ja nun neu war, normalerweise wechselt man sich dann ja pro Waggon ab, weil die Arbeit oben deutlich schwerer ist, als unten nur die Säcke auf die Palette zu ziehen. Aber da ich das ja nicht wusste, habe ich dann alle 8 Waggons oben leer machen müssen, also die Säcke mal ranziehen. Wir waren abends gegen 19 Uhr fertig. Ich konnte dann auch im Stehen danach Kippen sammeln. Und es gab 182 Mark direkt auf die Hand mit einer kleinen Abrechnung, einem Abrechnungsstreifen. Ja, und dann musste ich mich aber erst mal 3 oder 4 Tage von dieser Doppelschicht erholen, bis ich wieder geradeaus gehen konnte. Ja, und dann bin ich wieder hingegangen und kam dann die nächste Schicht, natürlich auch eine Doppelschicht, da haben wir Rosinen verladen, 20 Kilo Kartons. Das fand ich recht angenehm gegenüber den 50 Kilo Säcken, an die man sich ja erstmal gewöhnen musste. Und dann habe ich eben gemerkt, es gibt durchaus unterschiedliche Arbeiten im Hamburger Hafen.
Ist das das Spannende, dass man hier so viel Einblicke in Hafenarbeit kriegt und so viel unterschiedliche Geschichten macht? Sie sind ja schließlich geblieben seit den Anfängen. Wann war das genau, das Jahr?
Das war im Mai 1980. Der GRB hat dann relativ schnell angefangen, um flexibler zu sein, VW-Busse anzuschaffen, also zu leasen, von der Firma Masker damals. Da gab es dann in Lübeck so 10, 12 Busse mit einer festen Besatzung. Und dann waren das eben auch feste Gänge. Man hatte dann eben auch seine Schwester, wie wir damals sagten, einen Kollegen, mit dem man immer zusammenarbeitete. Weil wenn man jetzt Kaffee gelöscht hat, Kakao, dann ist es natürlich gut, wenn das Hand in Hand geht und man weiß, wie der Kollege arbeitet. Dann ist man halt abends oder zum Feierabend auch nicht so kaputt davon.
Wir sind mit dem Hamburger Hafenkonzert mitten im Hamburger Hafen am Ellerholzdamm. Hier hat die Firma Cotterell ihren Sitz und am Mikrofon des Hafenkonzerts ist jetzt der Geschäftsführer. Das ist Rainer Fabian, der gleichzeitig Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg ist. Und wir wollen sprechen über die Bedeutung des Gesamthafenbetriebs für die Hafenfirmen. Rainer Fabian, die Hafenfirmen hier in Hamburg finanzieren das Ganze ja. Das ist so ein etwas besonderes Konstrukt. Ziehen da alle wirklich an einem Strang, weil ja nicht unbedingt alle Firmen hier im Hafen von dem GHB profitieren?
Also zunächst einmal ist der GHB sicherlich eine ganz besondere Einrichtung, die ihren Grund hat in der schwankenden Auslastung, in der schwankenden Arbeitsbelastung. Es ist ja so, dass wir immer abhängig sind im Hafen von den Schiffsankünften und nicht wie in der Industrie eine langmonatige Planung haben. Insofern war so der erste Spruch, bin ja auch schon ein bisschen dabei, den ich gelernt habe, war: Schiff ist keine U-Bahn. Das heißt, man hat mit Unzuverlässigkeiten zu kämpfen auf den Weltmeeren. Und deswegen ist das eine besondere Einrichtung, die auch von beiden Seiten paritätisch getragen wird, von der Verdi-Seite und eben vom Arbeitgeberverband, dem Unternehmensverband Hafen Hamburg. Und das ist schon an sich eine sehr interessante und sehr wertvolle Einrichtung, weil beide Seiten eben sich einbringen, weil man im Dialog bleibt. Das finde ich persönlich ganz wichtig, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Und da sind natürlich dann die Hafenfirmen, die Hafeneinzelbetriebe, wie sie dann in dem Fall heißen, genau diejenigen, die sowas eben dann auch zusammentragen. Und der Schwerpunkt beim GHB liegt sicherlich bei den großen Containerumschlagsbetrieben. Das ist auch gut so. Da haben wir besondere Anforderungen an die Qualifikation. Es ist ja schon so, dass wir ein Qualifikationsniveau brauchen, das abgesichert haben und dafür dann auch Arbeitsplätze schaffen für viele und die schwankende Auslastung eben ausgleichen können.
Sie haben gesagt, die großen Firmen, die großen Umschlagbetriebe profitieren von den Arbeitskräften, die da zur Verfügung gestellt werden. Wie ist es zum Beispiel mit Ihrer Firma, mit Cotterell? Wäre das eine Lösung für schwierige Zeiten?
Ja, wir sind natürlich dann auch am Markt unterwegs und müssen sehen, dass wir unsere Fachkräfte rankriegen. Auch wir haben eine schwankende Auslastung, auch wenn wir nicht direkt Schiffe löschen, sondern nur die Container entleeren, die dann kommen. Aber da sind wir auch in einer etwas anderen Welt unterwegs wie jetzt ein großer Containerbetrieb, der eben seine Qualifikationsniveaus besetzen muss. Das ist immer der ganz große Unterschied. Und da stellt sich der GHB natürlich auch einen gewissen Markt. Das ist ja auch gut und hat eine enorme Entwicklung genommen in der letzten Zeit, was wir auch sehr begrüßen, dass es eben kein Monopolist im Hafen ist, der sich dementsprechend verhält, sondern durchaus wie durch die Radiospots, wie durch die Ausbildungsoffensive eben auch versucht, Leute für den gesamten Hafen hier in Beschäftigung zu bringen. Und das ist auch für uns wichtig. Auch gerade die Ausbildungsoffensive, da haben wir auch gesagt, wir machen da auf jeden Fall mit. Auch die gesamten Quartiersleute, um eben auch den Menschen nicht nur Containerarbeit auf dem Terminal nahezubringen, sondern eben auch die Arbeit an der Ware, die Arbeit mit Säcken, mit anderen Verpackungen, die Lagertätigkeit als solches, die ja auch zum Hafen gehört.
Sagt Rainer Fabian, er ist der Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg.
unterwegs beim Gesamthafenbetrieb Hamburg. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind draußen auf den Terminals, in den Hafenunternehmen, aber auch hier in der Zentrale am Georgswerder Bogen wird gearbeitet. Eine der Mitarbeiterin ist Ann-Kathrin Penzel. Penzel, kaufmännische Mitarbeiterin, heißt aber nicht nur, sie gehen mit Zahlen um, sondern vor allen Dingen die Menschen stehen bei Ihnen im Mittelpunkt. Warum?
Genau, also mit Zahlen habe ich in meiner Funktion auch eher weniger zu tun. Ich bin für den Bereich Personalbetreuung und Personalentwicklung zuständig und in dieser Aufgabe in aktuellen Zeiten natürlich vor allem auch für das Thema, wie geht es in Zukunft weiter? Wie können wir unsere Mitarbeiter entsprechend der neuen Berufsbilder vorbereiten, in die Zukunft mitnehmen, hinsichtlich der neuen Tätigkeiten schulen? Und da sind wir gerade ganz stark dabei.
Sie haben ungefähr 800 bis 900 Mitarbeiter hier beim GHB. Die meisten sind relativ lange dabei, habe ich gelernt. Warum eigentlich?
Weil der GHB der Personaldienstleister für den Hafen ist und ein guter Arbeitgeber ist. Ich bin selber erst seit 3 Jahren mit an Bord, muss aber dazu sagen, dass es mir manchmal vorkommt wie 30 Jahre, weil man einfach ganz schnell ein Zuhause findet im Hafen, sage ich mal.
Und die Mitarbeiter, die Sie hier haben, die Sie auch schulen und nach vorne bringen sollen, sind das eher, ich sag mal, die älteren Semester oder sind da auch viele Junge dabei, wo Sie sagen können, die sind ganz motiviert oder macht das gar keinen Unterschied?
Also motiviert sind sie alle, unabhängig vom Alter. Aber natürlich ist es so, dass wir aufgrund der generellen Altersstruktur eher Mitarbeiter höheren Alters haben. Wir haben aber auch einen großen Ausbildungsbereich. Dadurch haben wir die letzten Jahre natürlich auch immer wieder neue, frische, motivierte Mitarbeiter zusteuern können. Also eigentlich haben wir einen relativ gemixten Altersdurchschnitt, wobei der Großteil natürlich ein gewisses Alter schon erreicht hat.
Also 50 plus oder?
Kommt hin.
Das sind dann Mitarbeiter, die tatsächlich ja auch noch, ich sag mal, die klassische Hafenarbeit, die auf Muskelkraft und, ich sag mal, auch Rückenschmerzen zurückgeht, miterlebt haben. Wie motivieren Sie so jemanden zu sagen, so in Zukunft hast du jetzt mehr mit dem Tablet zu tun und musst weniger deinen Rücken krumm machen und Sakara schieben?
Der Vergleich war auf jeden Fall gerade ganz gut. Das trifft es tatsächlich. Wir starten unsere Weiterbildungsmaßnahmen immer mit einem Workshop. Dieser Workshop nennt sich Workshop Zukunftskompetenzen. Da bin ich unter anderem auch Teil von mit meinem Arbeitskollegen. Und da gehen wir erstmal darauf ein, warum verändern wir uns überhaupt? Das ist ja keine Entscheidung des GHB allein oder des Hamburger Hafens. Das ist eine Entscheidung der Weltwirtschaft, dass alles digitaler wird, dass automatisiert wird. Und wir versuchen, die Kollegen dafür zu sensibilisieren, dass das auch durchaus Vorteile bringen kann. Ne? Also Sie sagten ja auch gerade eben Thema Rückenprobleme. Die neuen Tätigkeiten werden eher körperschonend sein und dementsprechend auch mit fortgeschrittenem Alter noch gut auszuführen sein.
Welche Kompetenzen sind denn gefragt, die Sie vermitteln können und die Sie vermitteln müssen, wo Sie sagen, da haben manche unserer Mitarbeiter durchaus noch Luft nach oben?
Gerade diese digitale Welt, ne? Umgang mit Tablets. Es gibt ja auch Projekte, wo es um das Thema Fernsteuerstände geht, automatisierte Brücken. Da sind andere Fähigkeiten gefragt, als es noch vor einigen Jahren war. Ich vergleiche das immer so ein bisschen überspitzt, vom Bananenschmeißer zum Fernsteuerer. Klar gibt es da auch ein Zwischending und es ist ja nicht so, gäbe es im Hamburger Hafen nur die alten klassischen Tätigkeiten, aber ich glaube, das trifft es immer ganz gut als Vergleich, wenn man den Wandel gerade der älteren Kollegen mit einbezieht, ne? Oder den Weg der Kollegen. Ne?
Können Sie uns mal eine Hausnummer geben, wie viele Mitarbeiter sind, ich sag mal, permanent oder jetzt ständig in der Ausbildung, Weiterbildung und wie viel sind jetzt gerade draußen? Das kann man sagen, 5% müssen wir fortbilden mit neuen Kompetenzen und die anderen können erstmal weiterarbeiten?
Da haben wir noch keine Zahlen. Grundsätzlich ist es aber so, dass diese Fortbildungen nicht permanent laufen. Wir haben ein Modulsystem entwickelt. Das sind insgesamt 7 Module, wovon das erste Modul unser Workshop ist, den wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern veranstalten. Das heißt, an 6 Tagen im Laufe des Jahres verteilt, nehmen diese Mitarbeiter dann an den Veranstaltungen teil. Das müssten so 30% sein, unsere Mitarbeiter circa, die jetzt schon diese Module hinter sich gebracht haben. Also es ist keine permanente Fortbildungsveranstaltung, wie man das vielleicht kennt von Weiterbildungen, die man privat mal gemacht hat oder so.
Gibt es trotzdem den Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die sagt so, nee. Also ich will jetzt die nächsten 10 Jahre noch weiterarbeiten, so wie ich das die letzten 40 Jahre gemacht habe und dann ist auch gut.
Grundsätzlich gibt es die am Anfang natürlich immer, ne? Das, was man liebt, macht man gerne und möchte man am liebsten auch bis zum Ende des Lebens genauso machen. Aber genau darin liegt ja die Kunst, ne? Die Mitarbeiter mitzunehmen, in die Gespräche zu gehen und zu erklären, warum das Ganze gerade passiert, ne? Und bisher, muss ich sagen, sind wir da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg.
Sagt Ann-Kathrin Penzel beim GHB, zuständig für Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden.
Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Unser Thema heute ist der Gesamthafenbetrieb in Hamburg. Und noch einmal am Mikrofon des Hafenkonzerts ist der Hafenarbeiter Martin Rolfs. Er macht diesen Job seit 4 Jahrzehnten. Eigentlich zu Hause ist er in Lübeck. Martin Rolfs, wie sind Sie und Ihre Kollegen ja aus ganz Norddeutschland denn über den Gesamthafenbetrieb damals in den Hafen gekommen? Wie ging das?
Es gab mehrere Außenstellen. Es gab nicht nur in Lübeck eine, es gab auch eine in Neumünster. Es gab auch, ich glaube, in Itzehoe eine und südlich der Elbe, Stade. Also es gab einige. Ich weiß nicht, ob sie in Lüneburg auch eine hatten, aber die Leute kamen wirklich von überall her.
45 Jahre im Hamburger Hafen beim Gesamthafenbetrieb. Was war denn die Arbeit, die Ihnen am meisten Spaß gemacht hat?
Am meisten Spaß gemacht hat mir das Verladen von Schwergut. Das ist die anspruchsvollste Tätigkeit und das habe ich mal ungefähr 25 Jahre gemacht. Zu den Hochzeiten so von 1990 bis ja, ungefähr 2015. Und da bin ich auch extrem häufig eben auf Auslandseinsätzen gewesen für die Rickmas-Linie. Die haben meinen Kollegen und mich dann dafür immer bestellt und wir haben in allen möglichen europäischen Häfen Schwergut verladen und eben auch befestigt, gelascht, wie wir sagen.
Von den Anfängen, von den Zuckersäcken, die Sie verladen haben, was ja wirklich schwere Arbeit war, Muskelkater inklusive, bis heute, Sie haben das alles in den letzten 45 Jahren mitgemacht. Die Arbeit ist leichter geworden.
Die Arbeit ist leichter geworden, die ist deutlich leichter geworden. Der Container ist der Indikator für leichtere Arbeit. Also es ist ein anderes Arbeitsbild. Körperlich ist es natürlich leichter, egal was man macht. Also selbst das Laschen, was ja heutzutage noch vielleicht die schwerste Arbeit ist im Containerbereich, ist viel leichter geworden, als sie damals war, weil die Schiffe einfach leichter geworden sind.
Leichter zu handeln.
Leichter zu handeln. Das Geschirr ist alles passgenau, es liegt an Ort und Stelle. Früher mussten wir das aus irgendwelchen Kisten holen, wenn wir gelascht haben. Und heute ist es direkt vor Ort. Die Schiffe sind zwar breiter, ne, aber es ist einfach von der Arbeit her leichter. Man macht es natürlich dadurch wieder wett, dass man weniger Leute bestellt, weil auch die Unternehmen wissen, dass es leichter geworden ist. Also auch der Lascher heute muss natürlich deutlich mehr laschen, als wir es früher vielleicht mussten, weil wir einfach mehr Leute waren.
Was machen Sie aktuell heute?
Ich bin ja ein Jahr ungefähr vom Ruhestand. Und ich habe eigentlich nur diese mittleren Funktionen wie Decksmann, Checker. Also ich fahre kein Großgerät. Ich habe es mal mit der Brücke versucht, aber das hat nicht so hingehauen. Das war nicht meine Funktion. Das habe ich nach einem Jahr auch eingesehen und bin dann wieder runtergegangen. Also Fußvolk, ich mache auch selber Lascher. Gestern war ich zum Beispiel am Südwestterminal zum Stückgut anschlagen. Also diese Tätigkeiten.
Gibt es einen Lieblingsort im Hamburger Hafen, wo Sie gerne am liebsten arbeiten?
Schwer zu sagen. Eigentlich arbeite ich überall gerne. Ich arbeite auch sehr gerne immer woanders, damit man nicht jeden Tag die gleichen Leute sieht. Man sieht dann eben auch Leute, die man monatelang nicht gesehen hat, mal wieder, auch auf einer anderen Schicht. Ich kenne Hinz und Kunz im Hafen und man freut sich durchaus, wenn man mal wieder Gesichter sieht, die man ein halbes Jahr, ein Jahr nicht gesehen hat.
Ist das der Grund, warum Sie auch heute noch im Gesamthafenbetrieb sind und nicht zu einer Hafenfirma gegangen sind, die Vielseitigkeit der Jobs?
Ganz genau, das ist der Grund. Ich mag meine Firma, es hat immer gut gepasst, das Geld ist immer pünktlich da und die wechselnde Tätigkeit, auch verschiedene Terminals, das schätze ich.
Wenn man als Mitarbeiter des Gesamthafenbetriebs an so ein Terminal kommt und die Hala-Beschäftigten sieht, die Hala-Beschäftigten trifft, mit denen zusammenarbeitet, Gibt es da möglicherweise Schwierigkeiten? Wie gehen die mit den Leuten vom Gesamthafenbetrieb um? Ist das was anderes oder sind sie gleichwertige Mitarbeiter?
Sie sind gleichwertige Mitarbeiter, auch wenn man vereinzelt mal, es gibt ja diesen Begriff Blaujacke, der ist auch noch von früher. Und dass man dann auch vielleicht ein bisschen abfällig als Blaujacke bezeichnet wird. Aber letztendlich machen wir alle die gleiche Tätigkeit. Und wir kriegen vor allen Dingen auch alle das gleiche Geld. Das ist sehr wichtig. Der Gesamthafen ist ein Stabilisierungsfaktor für die Tarife. Wir kriegen, jetzt mal abgesehen von vielleicht ein paar Betriebsvereinbarungen, die unterschiedlich sind, alle den gleichen Lohn für die gleiche Tätigkeit. Das halte ich für sehr wichtig und entscheidend.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie in einem Jahr in Ruhestand gehen. Was würden Sie heute jungen Leuten sagen, die auf der Suche nach einem Beruf sind? Ist der Gesamthafenbetrieb eine Perspektive?
Auf jeden Fall. Das Geld stimmt. Man kann mit relativ einfacher Tätigkeit relativ gut verdienen, ohne große Vorbildung auch. Man wird halt eingewiesen. Selbst die Großgerätpatente, ja, das ist ja kein Hexenwerk. Wem das liegt, der hat das in ein paar Wochen so gelernt, dass er es bedienen kann und ist richtig gut zu fahren. Das dauert auch nicht das ganze Leben. Einige, die können es nach einem halben Jahr super fahren.
Sagt Martin Roffs, er ist seit 45 Jahren im Hamburger Hafen und angestellt beim Gesamthafenbetrieb. Bei mir ist Mike Pulter, er ist der Betriebsratsvorsitzende hier. Mike Pulter, Sie sind schon ein paar mehr Jahre hier im Gesamthafenbetrieb. Wann haben Sie angefangen?
Ja, mein klassischer Einstieg hier beim Gesamthafenbetrieb war 1994. Ich habe meine Ausbildung im Überseehafen Rostock gemacht, habe meinen Hafenfacharbeiter, den ich dort vollendet habe, hier mitgebracht und hatte das große Glück, dass ich dann 1994 gleich zu guten Konditionen hier einsteigen durfte.
Das heißt, Sie sind damals fest eingestiegen?
Ja, zu dem damaligen Zeitpunkt wurden feste Mitarbeitende gesucht, neben Aushilfen, und ich war damals einer von denjenigen, die fest eingestellt worden sind, ja.
Viel draußen gearbeitet im Hafen. Was haben Sie konkret gemacht? Wo haben Sie vor allen Dingen gearbeitet und zu welchen Tages- oder Nachtzeiten waren Sie dort tätig?
Also ich habe hier wie alle anderen auch zu dem klassischen Schichtmodell angefangen, an einem Schichtrhythmus, Früh-, Spät-, Nachtschicht. Habe mich dann aber relativ schnell auf die Spät- und Nachtschicht fokussiert. Habe ganz klassisch hier alle Tätigkeitsfelder durchlaufen. 1994 war noch sehr viel konventioneller Umschlag im Hamburger Hafen. Also der Container war zwar schon da, aber nicht so ausgeprägt in der Form, so wie wir ihn heute sehen. Und dementsprechend habe ich eigentlich alle klassischen Felder durchlaufen, von Bananenkarton schmeißen, über Säcke schmeißen, bis letztendlich nachher zum Kranfahrer, den ich hier in Betrieb gemacht habe. Also in der Ausbildung bin ich Kranfahrer geworden. Dann bin ich perspektivisch auf den VC, also auf den Van Carrier gewechselt, habe das dann irgendwie gesagt ganz viele Jahre in der Nachtschicht gemacht, bis ich dann irgendwann mal mein Interesse für Betriebsratsarbeit entdeckt habe und mich als Betriebsrat hier aufgestellt habe und glücklicherweise auch von den Kolleginnen und Kollegen gewählt worden bin.
Betriebsratstätigkeit seit 10 Jahren. Heute sind Sie der Vorsitzende des Betriebsrats und Sie wissen, wovon Sie reden, wenn Sie mit den Mitarbeitern hier sprechen. Mit welchen Anliegen kommen die Beschäftigten zu Ihnen? Was ist Ihr Hauptproblem?
Also einmal logischerweise ist immer wiederkehrend die Beschäftigung. Wir haben logischerweise Zeiten, in denen die Beschäftigung weniger gut ist im Hamburger Hafen. Die kommen auch immer wieder in Wellen vor, dass wir Zeiten haben, wo wir als Gesamthafenbetrieb weniger Beschäftigung haben. Wir Gesamthafenarbeiter im Hamburger Hafen werden immer die Ersten sein, die merken, wenn es gut läuft oder wenn es schlecht läuft. Wenn die Weltwirtschaft einen Knick hat, dann werden wir das als Erstes zu spüren bekommen, weil wir logischerweise diejenigen sind, die immer zusätzlich zu dem festen Personal in Hafeneinzelbetrieben bestellt werden. Und sollte die Arbeit weniger werden, schlägt sich das immer bei uns zuerst zu Buche.
Das heißt, da geht es konkret auch um sowas wie existenzielle Sorgen.
Ja, genau. Auch das ist immer wiederkehrend ein Punkt. Gerade wenn wir mal rückblickend auf 2008 zum Beispiel schauen, auf die Weltwirtschaftskrise, die uns hier auch beim Gesamthafenbetrieb logischerweise sehr schwer getroffen hat, hat das für den einen oder anderen sehr starke finanzielle Einschnitte bedeutet, die dann letztendlich auch Existenzfragen gestellt haben und gesagt haben, gibt's hier für mich beim Gesamthafen eine Perspektive? Ist dann natürlich immer sehr schwer zu beantworten als Betriebsrat oder als Geschäftsleitung, weil solche globalen oder wirtschaftlichen Ereignisse, auf die man relativ wenig bis gar keinen Einfluss hat, kann man auch schwer Vorhersagen treffen, was eine Perspektive angeht.
Gibt es eigentlich sowas wie atmosphärische Störungen zwischen den Mitarbeitern des Gesamthafenbetriebs auf der einen Seite und den Mitarbeitern der Hafenfirmen auf der anderen Seite? Kommt da was bei Ihnen an?
Ja, die gibt's oder gab es tatsächlich. Also als ich 1994 angefangen habe, war diese Unterscheidung zwischen festen Mitarbeitenden in den Hafeneinzelbetrieben und Gesamthafenarbeitern sehr stark von unterschiedlichen Kantinen. Also ich kann mich daran erinnern, als ich angefangen habe, durfte ich nicht in die Kantine der Hala-Mitarbeitenden, sondern für Gesamthafenarbeiter gibt es eine gesonderte Kantine. Das hat sich zum Glück über die letzten Jahrzehnte massiv verbessert. Also auch gerade in tariflichen Auseinandersetzungen hat man gemerkt, dass man gemeinschaftlich besser dasteht als einzeln. Und dieses Verhältnis oder Missverhältnis zwischen Gesamthafenarbeitern und Hafeneinzelbetriebsmitarbeitenden hat sich entsprechend verbessert.
Gibt es eigentlich sowas wie einen besonderen Stolz, eine besondere Auffassung, dass man für den gesamten Hafen arbeitet und nicht nur für eine Firma? Merken Sie sowas bei Ihren Mitarbeitern?
Oh ja, ich glaube, da können Sie jeden Gesamthafenarbeiter, Arbeiterin fragen, wenn es darum geht, wie fühlst du dich, wer bist du als Gesamthafenarbeiter, kommt immer das Thema ja. Das ist für mich wirklich einer der springenden Punkte beim Gesamthafenbetrieb. Ich kann im ganzen Hafen unterwegs sein, ich kann im Hafen beschäftigt sein, im Gegensatz zu den Kollegen und Kolleginnen in Hafeneinzelbetrieben, die ja an ihre Terminale gebunden sind, haben wir wirklich den riesengroßen Vorteil, über die Terminale hinweg zu arbeiten, und das macht den Einzelnen, die Einzelnen hier auch entsprechend stolz, ja.
Nun sitzen wir hier in einem Büro im Verwaltungsgebäude des Gesamthafenbetriebs am Georgswerder Bogen. Wie erreichen Sie denn als Betriebsrat Ihre Kolleginnen und Kollegen, die ja im gesamten Hafen verstreut sind?
Also einmal haben wir als Betriebsratsgremium hier ein Büro in dem Verwaltungsgebäude, was tagtäglich geöffnet ist und zugänglich ist für die Kolleginnen und Kollegen. Wir sind zweimal in der Woche draußen unterwegs bei den Kolleginnen und Kollegen, um den Kontakt herzustellen oder auch zu halten, logischerweise, uns über aktuelle Themen zu informieren, die die Kolleginnen und Kollegen betreffen. Wir haben eine Mitarbeiter-App, über die wir kommunizieren. Das klappt mittlerweile wunderbar. Die ist sehr, sehr gut angenommen worden in der Belegschaft und wird auch sehr stark für die Kommunikationswege genutzt.
75 Jahre Gesamthafenbetrieb. Aufsichtsratsvorsitzender des GHB ist Torben Sebold. Er ist auch Arbeitsdirektor beim größten Hamburger Hafen- und Logistikkonzern, der Hala. Und deshalb in einer Art Doppelrolle. Einmal als Kunde des GHB und auch als Teil des GHB. Herr Sebold, sowohl die Hala als auch der GHB können auf eine lange, wechselvolle Geschichte zurückblicken. Warum funktioniert das Modell Gesamthafenbetrieb in Hamburg gut und woanders nicht so reibungslos?
Der GHB ist ja 75 Jahre alt geworden dieses Jahr, haben wir ja unlängst gefeiert. Auch das entsprechende GHB-Gesetz als Bundesgesetz ist dieses Jahr 75 Jahre geworden. Und es war damals wie heute ein sehr progressives Gesetz, eine Grundlage, dass wir Wettbewerb nicht über Lohnkosten, indem wir eigene Beschäftigung und Fremdbeschäftigung über Lohnkostenunterschiede gegeneinander austragen, sondern wir einheitlich auf GHB-Beschäftigung und auf unsere eigene Beschäftigung insofern schauen, als dass sie schichtbezogen unsere eigenen Beschäftigten sind und damit auch Zugang und Ansprüche aus den gleichen Tarifverträgen ableiten. Und das ist der essentielle Unterschied zu vielen, vielen Standorten, insbesondere in Europa, wo es keine vergleichbaren Poolstrukturen gibt, wo am Ende des Tages Arbeitnehmerüberlassungsgesellschaften nur über Lohndumping sich in die Standorte entsprechend einbringen und es dann zwischen den Belegschaften zu Spannungen kommt, es auch keine einheitliche strategische Ausrichtung an einem Standort mit Blick auf Beschäftigung und deren Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen geben kann. Insofern gucken wir mit Stolz auf die letzten 75 Jahre. Wir wissen aber auch, dass dieses GHB-Gesetz jeden Tag gelebt werden muss. Und daher kann ich auch nur an uns selber, aber auch an unsere Partner von Verdi appellieren, jeden Tag diese Verantwortung auch gerecht zu werden und Entscheidungen zu treffen, die genau auf die Zukunftsfähigkeit des GHB, aber auch die Zukunftsfähigkeit der Hafeneinzelbetriebe wie die Hala einzahlen. Es muss gelebt werden und glücklicherweise gelingt es uns in Hamburg manchmal deutlich besser als in anderen Standorten.
Arbeitende im Hamburger Hafen werden auch in Zukunft gebraucht, aber sicherlich mit anderen Qualifikationen. jedes Unternehmen schaut ein bisschen anders darauf und sieht natürlich auch den Wettbewerbsvorteil, dass man sich neue kreative Lösungen überlegt, die man vielleicht nicht unbedingt der Konkurrenz mitteilen will. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie jetzt ein Geschäft beschäftigt beim GHB haben? Wie können Sie den bei solchen speziellen Dingen schulen? Oder gibt es da auch solche Bereiche bei der HALA, wo Sie sagen, da lassen wir niemanden anderen reinschauen? Das machen dann wirklich nur unsere eigenen.
Wir haben ja langfristige Verträge mit der Gewerkschaft Verdi und mit unseren Betriebsräten geschlossen. Teil dieser Vereinbarung ist es auch, den GHB stabil zu halten und strategisch aufzustellen. Das machen wir, indem wir Mindestbeschäftigungsquoten vereinbart haben. Das machen wir, indem wir dem GHB und seinen Beschäftigten den gleichrangigen Zugang zu den Qualifikationen und Weiterbildungen ermöglichen. Und wir unterscheiden eben nicht zwischen unseren eigenen Beschäftigten und den GHB-Beschäftigten bei der Frage, der eine wird schneller und besser qualifiziert und der andere hechelt hinterher. Ganz im Gegenteil, um den GHB beschäftigungsfähig zu halten, damit er weiterhin ein strategischer Partner für die Hafenwirtschaft ist, müssen die Beschäftigten auch weiterhin kompetent bleiben, qualifiziert werden. Und insofern gucken wir dort eher langfristig auf eine einheitliche Entwicklung.
Dann kann man ja auch den umgekehrten Blick haben, kann sagen, wenn wir mehr Konkurrenz zulassen, die wir jetzt zum Beispiel durch diese Regelung GHB und einen einheitlichen Hafentarif in Deutschland ja eben nicht haben, dann senkt man ein Stück weit die Kosten. Das hat anderen Häfen in Europa und weltweit, brauchen wir jetzt gar nicht so nur gucken, sondern lass uns in Europa bleiben, hat anderen Häfen ja durchaus auch geholfen, Wettbewerb für sich zu entscheiden. Keine langfristige Strategie?
Wir wollen ja, dass unser Produkt im Hamburger Hafen dem Kunden schmeckt am Ende des Tages. Und wir glauben, dass eine effiziente, optimierte Terminalstruktur am Ende des Tages im Sinne des Kunden ist. Was ist dafür als Voraussetzung zu erfüllen? Dass wir hochqualifizierte Beschäftigte haben, die die Qualität und die Leistung auch in jeder Schicht, und zwar 24/7 an 360 Tagen im Jahr, erfüllen. Ich gucke mir andere Standorte an, wo wir eine extrem hohe Fluktuation bei den Beschäftigten haben, weil es einen Wettbewerb unter Personaldienstleistern gibt. Da ist diese Leistung, dieser hohe Qualitätsanspruch nicht zu gewährleisten. Kostenseitig mag es ein Unterschied sein. Langfristig werden wir über die Qualität im Hamburger Hafen uns unterscheiden. Und wir sehen es auch in diesen Jahren, die geprägt sind von Transformation, von Veränderung. Je stärker wir investieren in unsere eigenen Beschäftigten und die GHB-Beschäftigten gleichermaßen, inso offensichtlicher und auch sichtbarer werden wir uns unterscheiden von anderen Standorten, die offenbar nur auf Kosten schauen, aber nicht auf die Qualität aus Sicht der Kunden.
Sagt Torben Seebold, Arbeitsdirektor bei der Hamburger Hafen und Logistik AG und gleichzeitig Aufsichtsratschef beim Gesamthafenbetrieb. Rund 1.000 Beschäftigte hat der Gesamthafenbetrieb Hamburg und darunter sind auch mehrere Dutzend Auszubildende. Einer von ihnen ist Kevin Kowalski, 19 Jahre alt.
Ich bin in Bischik groß geworden und meine komplette Familie arbeitet am Hafen bei der HALA, bei so zig anderen Betrieben, Oil Tanking, auch beim GHB natürlich. Und durch meine Familie, meine Cousins, meine Onkels bin ich halt zum GHB gekommen. Ne? Die haben dann gesagt, hierhin, hier lernst du vieles über die einzelnen Betriebe, hier wirst du wirklich zu einem Hafenarbeiter ausgebildet.
Eine der ersten Stationen am MAKO, dem Maritimen Kompetenzzentrum unter der Kühlbrandbrücke, den Staplerschein machen.
Damit man bei den Terminals auch, ja, einsetzbar ist.
Eine Woche dauert der Kurs auf einem abgesperrten Gelände. Wie beim Autoscooter auf dem Dom kurven neben Kevin Kowalski andere Lehrgangsteilnehmer mit ihren Staplern herum, heben hier mal eine Palette an, setzen nebenan schwere Lasten auf ein Podest. Ab und zu scheppert es. Nico Greve, der beim Maritimen Kompetenzzentrum MAKO Ausbildungen koordiniert, bleibt gelassen.
Das Schöne hier bei uns ist halt, hier können Sie die ersten Erfahrungen sammeln. Und hier kann man auch was kaputt gehen. Hier kann man mal eine Schramme reinfahren, sodass das dann im Idealfall in der Firma nicht passiert und man irgendwelche Schäden halt verursacht. Ne?
Kevin Kowalski hat gerade das erste Ausbildungsjahr als Hafenarbeiter beim GHB hinter sich. 3 Jahre dauert die gesamte Ausbildung.
Man kann es aber auch verkürzen auf 2,5 Jahre.
Wohin es Kevin Kowalski danach zieht, das lässt er sich noch offen.
Also bis jetzt würde ich erstmal sagen, würde ich erstmal gerne die Ausbildung beenden. Und ich war auch noch nicht in so vielen Betrieben, dass ich noch alles gesehen habe. Das, aber wo ich so gerne landen würde, natürlich ist wie bei jedem wahrscheinlich Hala, Eurogate, sonstiges, aber natürlich immer noch als GHB-Arbeiter, ne? Also als GHBler bei Hala, Eurogate, sonstiges.
Dass am Hafen rund um die Uhr gearbeitet und er später wahrscheinlich auch am Wochenende und an Feiertagen eingesetzt wird, schreckt den 19-jährigen Kevin Kowalski nicht.
Man muss schon für den Job gemacht sein. Man muss sich auch den Schichten bewusst sein, dass man auch mal Nachtschicht arbeiten muss, Frühschicht, Spätschicht, sonstiges. Aber in der Ausbildung ist es tatsächlich noch nicht der Fall. Da macht man nur die erste Schicht, also die Frühschicht.
Apropos Ausbildung. Beim Maritimen Kompetenzzentrum am Kühlbrand werden nicht nur Hafenarbeiter für den Gesamthafenbetrieb ausgebildet, sondern auch die Azubis von vielen anderen Unternehmen. Selbst das Personal von Kreuzfahrtreedereien und von Offshore-Windparkbetreibern. Was die GHB-Azubis hervorhebt, sie müssen vergleichsweise viele unterschiedliche Qualifikationen erwerben, sogenannte Patente, so Nico Greve vom Marco.
Weil beim GHB ist es natürlich so, dass die ziemlich flexibel sein müssen, weil die Mitarbeiter natürlich an den unterschiedlichsten Terminals eingesetzt werden, sei es als VC-Fahrer, als Containerbrückenfahrer oder als Lascher, Stückgutlascher. Von daher müssen die schon ziemlich flexibel sein, ja.
Und genau das mag Azubi Kevin Kowalski in seinem künftigen Job.
Also am Hafen ist es auf jeden Fall nicht ein langweiliger Bürojob. Man ist viel mit Menschen, viel mit verschiedenen Menschen. Es gibt immer Action. Es gibt keine Zeit, in der Hafen schläft. Und das ist das, was ich auch den Leuten empfehlen würde, wenn sie darauf Bock haben.
Wobei ein bisschen abgehärtet für den direkten Umgangston im Hafen sollte man schon sein.
Also ich finde, im Hafen hat man auf jeden Fall einen rauheren Ton und die Menschen reden da auch anders direkt. Da ist auch natürlich, die schreien viel, muss man aber auch, ne, weil da auch sehr viele Gefahren lauern. Aber privat würde ich sagen, bin ich auch etwas allgemein selbstbewusster auch geworden und vielleicht auch ein bisschen lauter, auch vielleicht ein bisschen rauer. Aber das ist etwas, was man einfach mitnimmt vom Job aus.
Bereut, sagt Azubi Kevin Kowalski, habe er die Entscheidung für eine Ausbildung beim Gesamthafenbetrieb keine Sekunde. Im Gegenteil.
Der Hafen ist wie Familie für mich.
Das Hamburger Hafenkonzert heute beim Gesamthafenbetrieb. Geschäftsführer hier ist Martin Pieper und wir haben in dieser Sendung sehr viel über die Geschichte des Gesamthafenbetriebs gesprochen, über die Radiodurchsagen, die noch Ende der 80er Jahre liefen, wo Menschen gesucht wurden, die einen Tag im Hafen gearbeitet haben. Das waren damals viele, viele ungelernte Menschen, die wirklich einen Tagesjob suchten. Inzwischen, Martin Pieper, gibt es diese Radiodurchsagen, diese Radiospots wieder. Wen suchen Sie da genau?
Also wir suchen über diese Radiospots Aushilfen für den Gesamthafenbetrieb. Und wenn wir von Aushilfen sprechen, ist es mir immer von allergrößter Bedeutung, dass wir eben diesen Menschen hier Beschäftigung anbieten, aber auch Entwicklung anbieten. Und wir haben ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die als Aushilfen beim Gesamthafenbetrieb gestartet sind und dort heute feste Beschäftigungsverhältnisse haben, in sehr, sehr attraktiven Lohnumgebungen.
Wenn Sie heute wieder die freien Mitarbeiter suchen, also Leute, die neu einsteigen, heißt das ja auch, dass der Bedarf im Hafen da ist. Das ist ja eigentlich wirtschaftlich ein gutes Zeichen für den Hafen.
Ja, ganz bestimmt. Da freuen wir uns ausgesprochen drüber. Also wir sehen im Hamburger Hafen, ich denke, das haben wir auch bei den verschiedenen Pressekonferenzen der großen Unternehmen gesehen, wir sehen wieder einen Zuwachs an Ladung. Und es wäre allen Beteiligten zu wünschen, wenn sich daraus eben eine Nachhaltigkeit entwickelt und der Hamburger Hafen sich in seiner Wettbewerbsposition auch wieder stärker positionieren kann.
Wir haben vorhin über Ausbildungsberufe gesprochen und darüber, welche neuen Berufe in der Zukunft möglicherweise notwendig sind, um den Hafen am Laufen zu halten. Wie schauen Sie, wie schaut Martin Pieper denn auf die internationale Schifffahrt und die wirtschaftlichen Rahmendaten und zieht dann Rückschlüsse auf den Gesamthafenbetrieb?
Ich denke, was wir alle sehen, dafür muss man ja nur Zeitungen lesen, ist, dass die Volatilität das neue Normal ist. Es wird von ganz, ganz vielen Rahmenbedingungen bestimmt. Und wir passen uns als Gesamthafenbetrieb dahingehend an, dass wir sagen, wir müssen gucken, dass wir für unsere Kunden zur richtigen Zeit verfügbar sind und dass die Kollegen und Kolleginnen die richtigen Kompetenzen für unsere Kunden haben.
Gab es schon mal Momente, in denen Sie sagen mussten, tut mir leid, ich habe keine Leute?
Wir sind an manchen Tagen auch durchaus ausverkauft, wenn man das so locker in diesem Jargon sagen kann. Und das nennen wir dann Kürzungen. Das heißt, wir können die Bedarfe unserer Kunden dann nicht vollumfänglich stellen.
Wie eng sind Sie im Kontakt mit den Hafenfirmen, mit der HALA, mit Eurocay?
Also wir führen einen sehr, sehr engen Austausch mit allen unseren Kunden und zwar auch nicht nur, und das ist mir ganz, ganz wichtig, eben mit den Containerbetrieben und den Laschbetrieben, sondern wir sind sowohl mit allen Massengutbetrieben, aber auch mit den kleineren Unternehmen im engen Austausch, gucken immer, was können wir besser machen, was braucht ihr heute und was braucht ihr morgen.
Was braucht ihr, ist ein gutes Stichwort. Sie haben vorhin die unterschiedlichen Patente angesprochen, die unterschiedlichen Ausbildungen, Qualifikationen, die die Mitarbeiter haben. Was wird denn im Moment am meisten nachgefragt? Wo ist der Engpass im Hafen am deutlichsten?
Also wir sehen im Augenblick eine sehr, sehr starke Nachfrage im Umschlagsbereich. Dort auch eine starke Nachfrage im Bereich von Großgerätefahrern, aber auch im Bereich Laschen. Aber die Tätigkeiten werden sich infolge der Automatisierung bei den großen Kunden verschieben. Automatisierung führt am Ende immer dazu, dass wir dort in diesen Tätigkeitsbereichen, zum Beispiel Van-Carrier-Fahrer, einen Rückgang der Nachfrage sehen werden. Aber wir werden das zumindest anteilig darüber kompensieren können, dass wir eben neue Tätigkeiten schaffen in technischen Bereichen, in administrativen Bereichen oder in neuen Gütergruppen.
Die neue Beschäftigungsinitiative, also diese Radiospots, zeigen ja, dass Leute gebraucht werden. Wir haben gerade drüber gesprochen. Gibt es genug junge Leute, die sagen, ich will im Hafen arbeiten?
Ja, wir haben da eine ganz, ganz tolle Nachricht. Wir haben in diesem Jahr auch erstmalig ein neues Programm gestartet für die Erstausbildung von jungen Menschen. Und zwar nicht von 0 auf 100. Wir hatten immer nur so 2, 3 Auszubildende. Ich glaube, ich habe jetzt gerade gestern wieder einen Vertrag unterschrieben, das war Vertrag Nummer 17. Wir werden in diesem Geschäftsjahr 20 Auszubildende aufnehmen, also für den Beruf der Fachkraft für Hafenlogistik, aber auch für den Beruf Hafenschiffer, Hafenschifferin. Und das zeigt ganz deutlich, wir finden die Menschen und sie kommen gerne zu uns und bleiben auch bei uns.
Sagt Martin Pieper, er ist der Geschäftsführer des Gesamthafenbetriebs hier im Hamburger Hafen.
Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. In der kommenden Woche bleiben wir im Hamburger Hafen.
Wir erzählen die Geschichte der Hamburger Speicherstadt, die seit genau 10 Jahren auf der Liste der UNESCO-Weltkulturerbe steht. Die Speicherhäuser waren zwischen 1883 und den 1920er Jahren, als sie gebaut wurden, eine Weltneuheit. Hier direkt an der Elbe entstand damals der bis heute größte Lagerhauskomplex der Welt. Die auf Eichenpfählen gebauten Häuser stehen heute unter Denkmalschutz. Mehr über die Speicherstadt im Hamburger Hafen in der kommenden Woche.
Ihnen allen eine gute Woche, das sagen Dietrich Lehmann
und Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.